Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Schmiedeke,
eure ModeratorInnen von Niere2Go. Unsere heutige Podcast-Folge möchte ich mit einer Frage einleiten. Wer kennt den Berufsverband der niedergelassenen NephrologInnen? Ich denke, einige von den ZuhörerInnen wissen, dass das der Verband Deutscher Nierenzentren ist. Und was macht dieser Verband? Die Antwort auf diese Frage wird für einige vielleicht schon schwieriger zu beantworten sein. Und genau deshalb sehen wir hier ein bisschen Nachholbedarf und möchten heute über die Arbeit des Berufsverbands der NephrologInnen sprechen, über den DNEV. Und dafür haben wir eigentlich, würde ich mal sagen, den besten Gast, den man dafür haben kann, zu Gast, nämlich den Vorstandsvorsitzenden Dr. Michael Daschner. Und er wird uns heute einfach mehr über die Verbandsarbeit erzählen, warum dieser Verband überhaupt notwendig ist, mit welchen AkteurInnen im Gesundheitssystem verhandelt wird oder in Kontakt getreten wird, was das die einzelne Nephrologin oder den einzelnen Nephrologen überhaupt betrifft. Und ob es da nur um Vergütungsaspekte geht oder auch um medizinisch-inhaltliche Arbeit. Ich freue mich sehr, Michael, dass du heute bei uns da bist. Ich möchte dich gar nicht mehr vorstellen, denn am besten stellst du dich einmal selber unseren ZuhörerInnen vor.
Ja, mein Name ist Michael Daschner. Ich bin niedergelassener Nephrologe in Saarbrücken. Seit 1997 bin ich da in eigener Praxis tätig. Ich gehöre noch zu den Urgesteinen, die Praxis selber gegründet haben damals. Das ist ja heute schon dann in der Situation ein bisschen anders. Und ich bin jetzt seit 15 Jahren Vorsitzender unseres Berufsverbandes. Natürlich trotzdem weiterhin vollamtlich in der Praxis tätig. Das ist ein Ehrenamt, aber ein Amt, was ja, zum einen absolviert, aber zum anderen auch mit ordentlicher Verantwortung dann auch Freude erfüllt, wenn man Ziele erreicht für die Fachgruppe.
Kannst du uns erzählen, was du in der Praxis an Angeboten hast? Du machst ja, denke ich, auch noch Diabetologie, oder? Ich mache ja auch gerade die Weiterbildung Diabetologie noch und interessiere mich da natürlich, wie das bei dir in der Praxis ist.
Ja, also ich habe meine Praxis gegründet mit null Patienten und es dauerte natürlich ein bisschen, aber ich war von Hause aus auch ein Diabetologe und habe deswegen am Anfang mich über die Diabetologie ernährt. Im Rahmen des Praxiswachstums haben wir das selbstverständlich aufrechterhalten und wir haben dann im Rahmen der Sprechstunde einen diabetologischen Schwerpunkt und einen nephrologischen Schwerpunkt zusätzlich eben zur Dialysetätigkeit. Das sind eigentlich zwei Fachgebiete, die sich wunderbar ergänzen, die auch ein bisschen dann auch erlauben, über den Tellerrand zu blicken. Und die dann natürlich auch das Personal und uns alle motivieren, denn gerade in der Diabetologie haben wir ja nicht nur die Endstadien der chronischen Nierenerkrankung, wir haben schwangere Gestationsdiabetiker und neu entdeckte Diabetiker. Auch die Schulungsarbeit, die wir durchführen, schafft, sagen wir mal, einen sehr frühen und sehr nahen Kontakt mit den Patienten, die wir dann ja oft, ja, manchmal über 20 Jahre betreuen, bevor sie an die Dialyse kommen oder wo wir das vielleicht auch verhindern können. Und damit hat man auch ein sehr intensives Patientenvertrauensverhältnis geschaffen. Ganz anders als früher in der Klinik oder auch ganz am Anfang meine ersten Dialysepatienten. Ja, die kamen schwer urämisch zu mir und dann habe ich einen Schelden gelegt und es ging los mit der Dialyse. Jetzt haben wir Patienten, die wir doch, sagen wir mal, ja, fast so ein bisschen wie eine große Familie betreuen, bevor es dann soweit ist. Das ist auch für die Patienten dann viel schöner, wenn sie dann mal aus einer Vertrauenssituation heraus dann letztlich diesen, ja, man kann schon fast sagen, letzten Lebensabschnitt antreten, aber dann in einem Team, wo sie sich wohlfühlen und das sie schon von vorher kennen.
Ja, also sozusagen eine schöne Erweiterung des Spektrums der Nephrologie auf der diabetologischen Seite, das du bei dir hast. War es denn so, dass du immer schon Nephrologe werden wolltest? Es gibt auch so Leute, die sagen, ich habe schon im Kindergarten, wollte ich eigentlich schon immer Nephrologe werden. Zugegeben, unsere Gäste hatten meistens irgendwelche anderen Pläne und es war Zufall, aber...
Also ich würde mal sagen, wer das behauptet, der spricht ohnehin nicht die Wahrheit. Ich habe irgendwie so den Eindruck, die meisten Dinge, die irgendwo mal wichtig werden in unserem Leben, die waren gar nicht die geplanten, ne? Also ich meine, ich bin noch hier Generation Babyboomer. Als ich mein Studium beendet habe, habe ich hunderte von Bewerbungen schreiben müssen, um erstmal ein allererstes Vorstellungsgespräch zu bekommen. Was ich werden wollte, war damals Internist. Ja? Und ehrlich gesagt, was Nephrologe ist, wusste ich noch nicht. Über die Diabetologie habe ich das dann kennengelernt und ich habe dann im Rahmen eines Klinikwechsels, war in der Nachbarklinik ein Nephrologe, der keinen Diabetologen hatte, aber eben einen brauchte. Und das war dann mein Zugang zur Nephrologie, mit der ich eigentlich im Vorfeld nichts wusste. Naja, ich habe studiert in den 80er Jahren, da war das auch im Studium kein Thema. Ja? Hat man vielleicht mal gehört, den Begriff Dialyse, aber dass ich von Anfang an habe Nephrologe werden wollen, das wäre gelogen.
Du hast uns jetzt deine Arbeit in der Praxis mit dem breiten Spektrum von der Diabetologie bis zur Nephrologie beschrieben. Aber dann hast du ja noch eben dieses wichtige Ehrenamt als Vorstandsvorsitzender des DN. Kannst du uns mal ungefähr sagen, wie sich das zeitlich im Alltag verteilt? Also wie viel Zeit braucht die Praxis? Wie viel Zeit investierst du in den Verband?
Das ist eigentlich, wenn ich das berechnen würde, würde ich möglicherweise das Amt niederlegen. Ich weiß es nicht. Ja? Wenn mich das einer fragt, dann antworte ich ungefähr so wie, stell dir vor, du hast ein Kind. Ja? Wie viele Stunden bringst du in der Betreuung zu? Ich weiß es nicht, weil es ist einfach, was getan werden muss, wird getan. Ja? Während derjenige, der beruflich ein Kind betreut, als Betreuer im Kindergarten, der kann ja sagen, okay, ich bin von 9 bis 5 oder ich weiß es nicht, ja. Ich lasse das aber nicht um 5 Uhr fallen, so sagen, liebe Tochter, jetzt hast du mir 8 Stunden die Nerven geraubt, ab jetzt ist Schluss. Sagen wir mal, es wird irgendwie so dann auch Teil dessen, was dich selber auch als Persönlichkeit prägt und es macht dir nichts aus, das zu tun. Also wie viel in Stunden? Also es ist so, ja gut, täglich kommen irgendwelche E-Mails und Anfragen. Wir haben einmal in der Woche im Gesamtvorstand eine Videokonferenz. Oftmals sind Gespräche mit der KBV, mit Kostenträgern oder mit anderen Institutionen wie dem KFH oder der PHV früher immer in Präsenzen. Das hat dann oft Reisetage gekostet, heute oft als Videokonferenzen. Aber in Stunden habe ich das nie gezählt, weil was getan werden muss, das wird halt getan. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die DNA dessen, der sich mal entschieden hat, selbstständig sein zu wollen. Da kann ich nicht irgendwie mit der Stechuhr rangehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier von 6 bis 24 Uhr arbeite. Also ich komme auch zu normalen Uhrzeiten nach Hause, vielleicht ein bisschen mit einer intensiveren Beschäftigung, als wenn man nur seinen reinen Job macht. Ja. Ja, aber man blickt ja auch so ein bisschen über den Tellerrand und insofern, über so manchen Problem steht man dann vielleicht auch drüber.
Aber das heißt jetzt, du hast noch Freizeit und kannst dich auch noch mit einzelnen Hobbys beschäftigen in deiner Freizeit oder... Gibt es da was, was du gerne machst?
Also mein Hobby ist natürlich im Wesentlichen meine Familie. Ja. Wir haben ein Haus mit Garten, da kann einen auch sehr beschäftigen. Mit meiner Frau gehe ich tanzen, wandern, spazieren gehen, aber jetzt kein sehr exzessives Hobby. Aber das hat nichts mit dem Vorstandsamt zu tun. Ich bin da ein eher gemächlicher Mensch in diesen Dingen, weil die Freizeit ist auch dafür da, sich zu erholen und sich nicht noch zusätzlichen Stress zu machen, indem man sich kaputt macht.
Ja, sicherlich eine wichtige und gute Sichtweise. Jetzt wollen wir uns dem Thema DN, also Verband Deutsche Nierenzentren, noch mal ein bisschen weiter widmen. Und das ist ja auch der Grund, warum dass wir dich zum Gespräch eingeladen haben. Und du hast ja schon gesagt, du hast diese kleine Nebenbeschäftigung seit 15 Jahren. Das heißt, du kennst auch die Geschichte dieses Verbandes relativ gut. Vielleicht kannst du uns und die ZuhörerInnen mal so ein bisschen mitnehmen. Warum gibt es das überhaupt und wann hat es angefangen mit dieser Einrichtung?
Ich bin natürlich nicht von Anfang an dabei, aber so wie ich auch von mir erzählt habe, ich wusste gar nicht, was Nephrologie und Dialyse ist, als ich im Studium war. Der Verband wurde im Jahr 1980 gegründet. Da war die Dialysemedizin, zunächst ging es tatsächlich im Wesentlichen um Dialyse, nicht wie heute um die auch präventiven Leistungen in der Nephrologie. Da war die Dialysemedizin etwas völlig Neues, was es außerhalb einiger spezialisierter Kliniken gar nicht gab. dann gab es zunächst einmal dieses Kuratorium für Heimdialyse, das dann Heimdialysen organisiert hat. Aber es ging erstmal darum, dass überhaupt Praxisstrukturen aufgebaut werden, in denen dann niedergelassene Nephrologen den Mut haben, so ein Zentrum zu gründen, die Patienten zu versorgen, ja, und dann aber auch mit Krankenkassen und um die Erstattung der entsprechenden Kosten zu kämpfen. Das war damals eben nicht wie heute, dass es irgendeine einheitliche Gebührenordnung gab, sondern sie konnten in jedem Bundesland oder jedem KV-Bereich mit jeder einzelnen Kasse waren Verträge zu schließen, die dann möglicherweise jedes Jahr wieder neu abzuschließen waren. Also das war natürlich eine Phase großer Unsicherheit. Und dann hat sich dieser Verband gegründet, erstmal mit so einer Handvoll Mitglieder, obwohl ich weiß nicht, ob es eine Handvoll richtig ist, ich glaube es waren 20 oder 30, wo die gesagt haben, wir müssen uns zusammenschließen und als Verband für unsere diesbezüglichen Interessen eintreten, um hier auch mal eine geordnete Struktur, geordnete Vergütung zu bekommen. Das Thema, dass dann auch die Qualität zu kontrollieren ist, das kam dann erstmal später. Es ging erst einmal darum, eine Grundlage für die Etablierung dieser Methode im niedergelassenen Bereich zu schaffen und natürlich deren adäquate Vergütung. So hat sich das also quasi als Gemeinschaft von gemeinsam Betroffenen gegründet. Und eigentlich ist es das auch heute noch, ein Berufsverband der im ambulanten Bereich tätigen Nephrologen. Eines unserer Schwerpunkte der Vorstandsarbeit ist natürlich diese gesamte Vertragskonstrukt und Qualitätssicherungsvereinbarung, Zulassung, Versorgungsauftrag und natürlich auch das Kämpfen um eine adäquate Vergütung. Die Schwerpunkte mögen sich geändert haben, aber das ist natürlich unser Kernthema. Aber zum Gründungszeitraum war das im Prinzip, da ist was Neues entstanden, mit dem keine Kasse bisher zurechtkam und was eigentlich bis heute immer noch in dem Gesamtkonstrukt der kassenärztlichen Versorgung so eine Art Fremdkörper ist. Keiner versteht so richtig, wie wir das machen, weil das System irgendwo auf dem Gedanken immer aufbaut, so wie so ein Hausarzt, da ist ein Doktor, ein Schreibtisch und eine Tätigkeit. So funktioniert das Vergütungssystem. Wie wir da unser System unterbringen, das ist irgendwie eine relativ schwierige Glanzleistung, dass man das auch hat da reinpacken können. Und da haben unsere Gründer natürlich richtige Pionierarbeit geleistet. Ich will da nicht so tun, als wäre das jetzt meine Leistung, sondern ich bin ja dann auch erst sehr viel später zugekommen. Habe mich 1997 niedergelassen und in den Vorstand kam ich 2008. Also da war diese Leistung im Wesentlichen ja schon vollzogen. Natürlich, man muss jetzt sich dann auch an den Wandel anpassen und da eine Kontinuität erhalten.
Du hast jetzt schon ein bisschen auf die Aufgaben abgezielt, die der Verband hat. Jetzt hat sich aber die Arbeit und was der Verband macht in den letzten Jahren schon deutlich weiterentwickelt, finde ich. Die Verhandlungen mit den Kostenträgern waren und sind auch immer noch ein wichtiger Punkt, aber da hat es jetzt nicht aufgehört, sondern es ging dann ja weiter rein in die Wissenschaft. Und ihr habt ja auch Angebote für Mitglieder entwickelt, die deutlich über die anfänglichen Bemühungen hinausgehen.
Ja, als Verband müssen wir einerseits die Mitglieder mit Beratungs- und Unterstützungsleistungen, aber auch mit medizinischen Fortbildungsangeboten, aber auch Angeboten zur Frage Honorarsystem. Ich meine, wenn neue Leute dazukommen, müssen die auch in das System erstmal eingewiesen werden. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass die Neuen alle das wissen, was wir schon irgendwo so erarbeitet haben. Aber das System fließt natürlich auch. Während am Anfang überwiegend es um die Vergütung der Dialyse ging, leisten wir als Nephrologen natürlich in unseren Praxen jetzt auch sehr viel mehr in Bezug auf die chronische Nierenerkrankung auch in anderen Stadien. Auch darum geht es, das weiterzuentwickeln. Und neue Themen sind natürlich auch jetzt der Fachkräftemangel, die Frage, wie geht es weiter mit den Praxen, wie geht es weiter mit unserem Gesamtsystem, nachdem ja ursprünglich das Kassenarztsystem ja eins der freien Niedergelassenen war, gibt es jetzt zunehmend auch Konkurrenz durch andere Strukturen, durch Kapitalinvestoren gesteuert und so weiter. Und in diesem sich verändernden Gesundheitswesen trotzdem seine Identität zu wahren und fortzuentwickeln, das ist auch eine Aufgabe, die wir halten müssen. Also das heißt, wir müssen auf der einen Seite unsere Mitgliedschaft zusammenhalten und mit Leistungen der Geschäftsstelle, das tue ja nicht ich, sondern wir haben eine professionelle Geschäftsstelle, auch mit Recht, mit einem Justiziar. Und das heißt, wir müssen Leistungen für die Mitglieder anbieten, Leistungen für potenzielle Interessenten, die sich für die Niederlassung interessieren oder für den Einstieg auch als Angestellter in der Praxis. Und natürlich auch das Honorarsystem entwickelt sich weiter und wir müssen da am Ball bleiben. Und da sind wir zum Glück jetzt bei den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, den Kostenträger, auch der akzeptierte Gesprächspartner. Das war das, was ich von unseren Vorgängern natürlich auch als großes Problem entwickelt habe, gehört habe am Anfang. Ja, die gründen dann Verband. Ja, wer ist denn das? Wer redet mit denen? Wie wird man ernst genommen? Das heißt, auch durch seriöses Arbeiten und dadurch, dass wir auch Forschung unterstützen, medizinische Fortbildungsveranstaltungen anbieten, werden wir auch als Verband ernst genommen und nicht nur als irgend so ein Krakeler, der immer mehr Geld haben will, sondern wir sind auch in der Lage, hier durch seriöses Auftreten einen gewissen Eindruck auch zu machen und als Gesprächspartner respektiert zu sein bei den Körperschaften des öffentlichen Rechts, die nun mal auch Verhandlungsführer in den Kosten- und Honorargesprächen sind. Denn auch das ist so ein Missverständnis von vielen, die sich im Kassenarztwesen nicht auskennen. Es ist nicht so, dass wir wie so eine Gewerkschaft da sagen können, so, wir wollen jetzt mehr Geld, das können wir so gut begründet haben, wie wir wollen, sondern das System funktioniert so, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit dem Spitzenverband der Krankenkassen verhandelt. Das heißt, wir müssen zunächst einmal von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in unseren Themen und Sorgen ernst genommen werden, damit die das in die Gespräche reinbringen. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, wo man immer wieder Überzeugungsarbeit leisten muss, wo man vernünftige, seriöse Sacharbeit leisten muss, wo man auch eine gewisse Frustrationstoleranz braucht und wo man auch Verständnis entwickeln muss, wenn die, nenne ich mal Gegenseite, obwohl das ja kein Kampf ist, die ist auch gewissen Zwängen unterlegen, die man einfach respektieren bzw. mitdenken muss, sodass man dann auch akzeptieren muss, dass man vielleicht nicht immer alles erreicht, was man sich wünscht. Es gibt halt noch mehr Ärzte auf der Welt als nur die Nephrologen.
Ja. Also eine andere Ebene der Verhandlung, kann man sagen, die sagen wir mal, vielleicht auch darauf basiert, dass man nicht mit völlig überspannten Forderungen rangeht, sondern schon begründet Forderungen stellen muss.
Ja, man muss halt aber auch verstehen, die Zwänge der Gegenseite, was nicht bedeutet, dass man von vornherein klein beigibt. Aber ich denke mal jetzt in dem laufenden Jahr, ich meine, wir wissen alle, dass die Kassen nicht voll sind. Ja? Und wenn man dann in Verhandlungen tritt, muss man das natürlich, wenn man seriös arbeiten will und nicht sofort vor verschlossener Tür steht, in gewisser Weise dann auch zur Kenntnis nehmen und mit berücksichtigen. Ja?
Und sind die beiden, die du genannt hast, die wesentlichen Interaktionspartner, also Kassenärztliche Bundesvereinigung, Spitzenverband der Krankenkassen, oder gibt es noch andere Player? Ich weiß, dass es sind ja auch Aktivitäten im SPIFA durch den Verband, also Spitzenverband der Fachärztinnen und Fachärzte. Wir sind mit bestimmten Personen in den europäischen Gremien drinnen, Bundesärztekammer, also da gibt es ja viele Interaktionsmöglichkeiten.
Also ich habe jetzt gesprochen von Honorarverhandlungen, aber natürlich ist für unsere Fachgruppe auch wichtig die Weiterbildungsordnung. Da geht es natürlich bezüglich der Bundesärztekammer weiter. Es gibt diesen Spitzenverband der Fachärzte, da sind wir Mitglied. Das wurde mal gegründet so als eine Art Pendant zum Hausärzteverband, wobei natürlich die Interessen unter den vielen verschiedenen Fachgruppen schwieriger zu bündeln sind als bei einem Hausärzteverband. Da ist es nicht immer einfach und da gibt es dann nicht nur dort Interaktionen, sondern dann auch zwischen dem SPIFA und der Bundesärztekammer oder dem SPIFA und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und dann gibt es natürlich noch die Fachgesellschaft, die DGFN. Im Bereich der ambulanten Dialyseversorgung sind dann auch noch wichtig das KFH, das eine gestandene, jahrzehntealte Struktur hat und ein gemeinnütziger Träger ist. Und mit all denen müssen wir je nach Thema natürlich Interaktion haben. Wir können da aber auch nicht alles selber machen, weil du zum Beispiel sagst, in den europäischen Dingen, ja, natürlich müssen wir unsere Belange damit einbringen, aber wir werden jetzt nicht nach Europa, nach Brüssel fahren und das mitverhandeln, sondern da müssen wir halt die Augen und Ohren offen halten, was da so diskutiert wird und da, wo es eben unser Fachgebiet betrifft, uns einbringen. Das wäre dann auf Ebene des SPIFA und auch der Bundesärztekammer wichtig. Also man muss natürlich in diesem, unser Gesundheitswesen ist relativ komplex und man muss halt je nach Themen auch dann wissen, welcher Player für was zuständig ist und in manchen Dingen halt einfach dabei sein, aufpassen, was betrifft uns. Nicht immer ist es alles für alle wichtig, aber ja, klar.
Aber nicht unspannend wahrscheinlich.
Ja, ist Kollegen, die sich engagieren auf dann bestimmten Einzelthemen und das ist natürlich auch das Schöne, dass man dann ein Team ist von Menschen, die jeder selbstständig seinen eigenen Job hat, die aber arbeitsbezogen dann in diesen Themen oft den richtigen Riecher und auch dann sich einbringen können, themenbezogen, weil man, wenn man selbstständig ist, natürlich auch so, sagen wir mal, in den groben Zügen weiß, um was es im Ganzen geht, auch wenn jetzt die Praxisstrukturen im Konkreten sehr unterschiedlich sein mögen. Aber was es bedeutet, selbstständig zu sein und für das Fachgebiet, naja, aufzupassen und sich engagieren, dieses Feeling haben zum Glück sehr viele und dann kann man in dieser Gruppe natürlich auch mit dem entsprechenden Grundvertrauen das delegieren.
Du hast jetzt gerade schon das Stichwort DGFN genannt. Das sind ja zwei verschiedene Einrichtungen. Der Verband Deutscher Nierenzentren ist ja eher der Berufsverband und die DGFN, also die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie, die Fachgesellschaft. Kannst du uns mal beschreiben, wo da aus deiner Sicht die Unterschiede liegen?
Ja, ich habe ja eben mit Historie angefangen bei unserem Verband. Fangen wir mal mit der Historie an bei der DGFN. Es gab ursprünglich mal zwei Gesellschaften, die hieß GFN ohne D, Gesellschaft für Nephrologie. Das war so die puristisch-wissenschaftliche Einrichtung, in der ja, die wissenschaftliche, nennen wir es Labornephrologie, vertreten war. Und dann gab es die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für klinische Nephrologie. Das war so die Arbeitsgemeinschaft der Klinik, womit ich meine der Krankenhausnephrologen, der Chefärzte, aber auch der anderen Krankenhausnephrologen. Und ja, nur wollte man natürlich da auch nicht unbedingt immer konkurrierend oder die Fachgruppe ist nun mal nicht so groß, dass man eine große Diversität haben kann. Die hat sich dann zur Deutschen Gesellschaft für Nephrologie vereinigt und wir als Niedergelassene haben gesagt, wir machen da auch mit. Die DGFN ist eigentlich die medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft, die die Medizin und Wissenschaft in der Nephrologie fördern soll und auch bekannt machen soll. Während wir als Berufsverband eigentlich mehr so ja, die politische Aufgabe sehen für unsere Mitglieder. Ja, ich will jetzt nicht sagen wie eine Gewerkschaft, aber die reine Medizingesellschaft, die Interessenvertretung unserer Mitglieder, die übernehmen wir. Und natürlich gibt es da auch Überschneidungsfelder, ist ja gar keine Frage. Wenn man irgendetwas medizinisch für wichtig hält, will man natürlich auch, dass das dann vielleicht in diese Versorgung implementiert wird. Und da kann es einerseits Konkurrenzen geben. Das Suchen sollte aber eher nach Synergien sein, denn wir gehen natürlich mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Dinge ein. Und im Großen und Ganzen hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert, dass die Vorstände von der Gesellschaft und von unserem Verband sich da kurz geschlossen haben. Es sind ja auch nicht alles Themen, die überschneidend sind, sondern das ist eigentlich, es gibt nur wenige Konfliktfelder und die muss man nach Möglichkeit intern austreten, weil unser Fachgebiet ist ja nur wirklich kein großes und wenn man da im Dissens in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dann kann das nur schlecht sein für alle.
Und gut, also das heißt, das ist aus deiner Sicht schon so eine gewisse Analogie, wenn ich jetzt mal aus dem internistischen Blickwinkel gesamtinternistisch sehe, gibt es ja auch die DGIM, Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, und es gibt den BDI, den Bundesverband Deutscher Internisten. Das ist sozusagen eigentlich so die Pendant-Struktur, nur in die Nephrologie gebracht, könnte also man möglicherweise sagen. Wobei die DGIM ja nochmal oberhalb der DGFN die Fachgruppen zusammenführt. Ja, ne?
Also innerhalb der inneren Medizin haben wir natürlich schon etwas, was auch nicht mit anderen unbedingt vergleichbar ist. Aber ja, von unserem Selbstverständnis her sind wir sowas wie der BDI in Relation zur DGIM, wenngleich wir da in der Außenwahrnehmung vielleicht auch nur so im Moment eher so wahrgenommen werden, das sind die Niedergelassenen. Aber von unserem eigentlichen Selbstverständnis vertreten wir die berufspolitischen Interessen der klinisch Tätigen, wobei ich mit klinisch tätig jetzt nicht meine Klinik und Niederlassung, sondern eben der in der praktischen Medizin tätigen Nephrologen. Und die DGFN ist die Fachgesellschaft. Also ich finde das einen ganz guten Vergleich, BDI zu DGIM. Natürlich sind da Überschneidungen, aber im Wesentlichen, glaube ich, ist das eine vernünftige Beschreibung der unterschiedlichen Aufgaben des Berufsverbandes einerseits und der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaft andererseits.
Wir haben ja jetzt schon vor so einer ganzen Weile auch mit der niedergelassenen Nephrologin Heike Martin, die auch im Vorstand des DN ist, bei uns im Podcast mal gesprochen. Und sie hat ja diese Masterclasses für die Praxisführung ins Leben gerufen. Da war ich jetzt erst am letzten Wochenende bei der Masterclass Advanced, also quasi schon dann fortgeschrittener Kurs, wo eben junge KollegInnen, die in eine Praxis gehen wollen, in die Selbstständigkeit gehen wollen, ganz praktisch Skills lernen und Handwerkszeug an die Hand bekommen, um eben den, nicht nur den klinischen Alltag dann zu meistern, sondern halt auch den beruflichen Alltag und die Selbstständigkeit. Und genau das ist ja auch wichtig im Rahmen der Verbandsarbeit, hier Hilfestellung zu leisten, oder?
Exakt darum geht es da, Hilfestellung zu leisten. Ich meine, die Facharztausbildung als solche ist eine, die überwiegend in der Klinik, in unserem Fach sogar häufig in universitären Kliniken stattfindet, sodass die jungen Kollegen sehr gut ausgebildet sind in dem Fachgebiet Nephrologie. Aber dieses große Abenteuer, was mache ich jetzt, wenn in die Praxis geht, ein Patient kommt zu mir, wie ist diese rechtliche Konstruktion, was ist eine Abrechnung, wie führe ich Verhandlungen, wie führe ich Personal, hat man natürlich, wenn man nur in der Klinik als angestellter Assistenzarzt oder meinetwegen auch Oberarzt war, da hat man keine Berührung und daher dann auch möglicherweise Ängste und eine Hemmschwelle. Und da versucht unser Verband natürlich, unseren Kollegen das Rüstzeug zu geben und die Angst zu nehmen und auch die Freude an dem selbstständigen Beruf auf diese Weise zu wecken. Ne? Denn es gibt nichts Schöneres als Selbstständigkeit. Nur wenn man sie nicht kennt, kann man das nicht wissen.
Und gerade Führung ist ja in der Nephrologie schon eine andere Hausnummer. Denn wenn ich so eine normale Praxis habe, dann habe ich halt vielleicht mal 3, 4 oder auch mal 5 MFAs, die mir zuarbeiten. Oder vielleicht auch nochmal eine Radiologieassistentin und eine Schreibkraft. Aber in einer nephrologischen Einrichtung, da habe ich ja Mitarbeiter gleich sozusagen irgendwie im zweistelligen Bereich, in manchen Zentren auch Mitarbeiterzahlen im dreistelligen Bereich, und das sind ja ganz andere Personalführungsaufgaben auch damit verbunden.
Ja, natürlich, und also ich habe auch unterschiedliche Fachgruppen, ne? Ich habe vielleicht einen angestellten Arzt, ich habe Krankenschwestern, heute heißt das anders, Krankenpfleger, Pflegerin ist glaube ich der geläufigere Begriff. Ich habe medizinische Fachangestellte, ich habe eine Diabetesberaterin, ich habe Azubis, ich habe Hauswirtschafterinnen, ich habe Reinigungspersonal, ich habe das Personal im Schichtdienst, sodass mein täglicher Kontakt natürlich ein ganz anderer ist, als wenn der Hausarzt morgens kommt und es ist immer die gleiche Helferin da, die ihm erstmal einen Kaffee auf den Tisch stellt. Entschuldigung, ich übertreibe jetzt so ein bisschen, aber
ja. Kriegen wir ja manchmal ja, auch.
Und,
ja.
Und wir haben natürlich auch in, durch die Dialyse-Schichtdienst die Pflicht, das, das Jahr aus Jahr ein durchzuhalten. Was ist, wenn sich drei Leute krank melden und so weiter. Aber auch, was ist bei, bei Stress im Team, was ja leider beim Team von zwei Leuten schon vorkommen kann, aber bei so einem großen Team erst recht. Aber ach, auf der anderen Seite, wenn man dann so ein Problem gelöst hat, macht das natürlich auch Freude. Und man hat auch, wenn man ein sehr konstantes Team hat, dann auch ein wunderbares Verhältnis, was sich mit diesen Menschen entwickelt. Aber ja, irgendeiner muss natürlich schon dann auch ja, die Richtung vorgeben, was, was ich mit meiner konkreten Praxis auch erreichen will. Denn da gibt es ja durchaus auch unterschiedliche Möglichkeiten, sich selbst mit seinem Erfahrungsschatz einzubringen. Ja, ich habe jetzt für mich Diabetologie, ja. Andere machen noch Lipidologie, wieder andere haben vielleicht noch ein zusätzliches kardiologisches Steckenpferd. Das heißt, ich habe zwar einen Grundrahmen dessen, was ich natürlich im Rahmen meiner Ausbildung gelernt habe und dann umsetze, aber ich habe auch die Möglichkeit, meine eigenen Schwerpunkte in gewisser Weise dann noch zusätzlich zu pointieren. Ne?
Also das ist natürlich schon ein ganz anderes Spektrum, als man jetzt sonst so verbindet und natürlich auch vielleicht ein besonderer Anspruch und eine besondere Herausforderung, die man da eingeht. Ja? Vielleicht nochmal auf diese, oder mal andersrum nochmal gesprochen, soweit ich das auch mitkriege, diese Masterclasses, die man ja schon gerade vorhin angesprochen hat, die so, solche Angebote waren auch ziemlich gut von jungen Leuten angenommen. Also ich glaube, der Bedarf dahingehend ist auch relativ groß insgesamt.
Ja, wenn man erstens mal, es ist das Überspringen einer Hürde, ja, ohne dass man damit schon ein Übermaß an Verbindlichkeit eingeht. Und es wird einem sozusagen in einer Gruppe so das Rüstzeug dessen vermittelt, was man sich vielleicht nicht traut zu sagen, dass es eigentlich nicht kann, aber wissen muss. Ja? Und ja, das ist so ein bisschen, ich habe jetzt meine Medizin gelernt und jetzt werde ich vorbereitet, auch dieses, dieses unternehmerische Rüstzeug ja, selbst zu machen oder zumindest zu verstehen, auf was ich mich da alles einlasse und dass ich da aber auch nicht allein gelassen bin in der Wildnis, sondern mich auf ein Netzwerk dann auch verlassen kann von Leuten, die das im Grunde genommen auch schon gemacht haben oder jetzt neu machen, mit denen man sich austauschen kann. Das ist schon eine sehr, sehr wertvolle Sache. Ich meine, als ich mich niedergelassen habe, ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Ich habe mir Aber gut, damals war es vielleicht dann auch einfacher, sich so zu entscheiden. Es gab entweder die Klinik oder die Niederlassung. Also wenn ich die Klinik verlasse, ja, dann muss ich halt schauen, wie ich da irgendwie, wer ins Wasser fällt, muss schwimmen lernen. Aber heute ist das alles sehr viel komplexer. Die Gründung einer Einzelpraxis in der Nephrologie, die gibt es ja gar nicht mehr. Man kommt in ein Team hinein und man hat jetzt einen Verband, der Strukturen geschaffen hat, die einen dort Orientierung geben. Ich habe aber trotzdem immer noch die Freiheit, dann in meinem konkreten Ort das ein bisschen mit meinen Schwerpunkten zu gestalten. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so wie so eine Checkliste, so und so und so, so wird es abgearbeitet, sondern die wesentlichen Essentials lerne ich. Ich lerne ein Netzwerk kennen, das mich unterstützt und ich lerne, unternehmerisch frei entscheiden zu können.
Und da kann jeder mitmachen, solche Masterclasses, kannst du das nochmal sagen oder was sind da die Voraussetzungen? Ich glaube, Junior-Mitglied muss man sein, oder? Aber es kostet ja nichts, deswegen, oder 50 Euro im Jahr?
Also,
oder?
Also natürlich sind das Leute, die schon ein Interesse haben, die Niederlassung könnte was für mich sein. Ja?
Ja.
Ne, wenn ich also weiß, ich möchte mein Leben als Podozytenforscher beenden, dann ist wahrscheinlich die Masterclass für mich nicht so interessant. Ja. Aber jemand, der Interesse haben kann an der Niederlassung, dem ist natürlich zu empfehlen, dass er Junior-Mitglied bei uns wird, denn das kostet fast nichts und du hast dann den Zugang zu dem gesamten Netzwerk. Wer bei uns Junior-Mitglied ist, der ist dann auch automatisch ohne Zusatzkosten Mitglied der DGFN. Aber dass das eine Pflicht wäre, Weiß ich nicht, müsste ich jetzt selber mal
nachdenken. Aber es ist eine niedrige Hürde, seine Skills weiterzuentwickeln. Ja. So kann man es wahrscheinlich sagen.
Ja, ne? Ja, da kann ich ja noch mal ganz kurz reingrätschen. Also für die Teilnahme an der Masterclass muss man schon Mitglied im Verband sein. Aber wie ihr gerade schon gesagt habt, ist die Junior-Mitgliedschaft, ich glaube auch mit 50 Euro pro Jahr, wirklich ein Schnäppchen. Und eben man hat die DGFN-Mitgliedschaft auch mit dabei. Und man kann ja dann auf ganz viele Angebote vom Verband zurückgreifen, auch auf kostenlose Webinare und Ähnliches, die einen weiterbringen. Und ich muss sagen, ich hätte eigentlich gerne schon viel früher während meiner Ausbildung von dem Verband gewusst und von den Mitgliedschaften und wie viel man da eigentlich schon auch frühzeitig, auch schon während der Assistenzarztzeit mitnehmen kann.
Wir haben jetzt, glaube ich, schon sehr viele Themen bearbeitet. Nochmal so ein bisschen Ausblick aus deiner Sicht. Wo geht denn die weitere Entwicklung hin, auch innerhalb des DN? Gibt es Ziele in die Zukunft? Mal abgesehen davon, was du ja schon gesagt hast, natürlich versucht man die Interessen auch hinsichtlich von Vergütungssituationen weiterzuentwickeln. Mit einer Situation, die sicher nicht einfacher wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, aber die wir wahrscheinlich immer noch mit halbwegs ruhiger Stimmungslage betrachten können. Aber darüber hinaus, wo wird es so ein bisschen hingehen?
Naja, also ich würde mal unterscheiden zwischen der Vergütungssituation. Ja, bei der Vergütungssituation gilt es jetzt im Moment als unser Schwerpunkt zu erreichen, dass wir eine regelmäßige Anpassung an die Kostenentwicklung in welcher Form auch immer erhalten. Aber bei der Vergütungssituation geht es auch darum, mit Blick auf die Zukunft und auch auf das geänderte Patienten- und Leistungsspektrum in der Nephrologie, diese Dialyselastigkeit in der Vergütung, denn im Grunde genommen muss man sagen, in der Vergangenheit wurde die Sprechstunde, die wir haben, mitfinanziert durch Überschüsse in der Dialyse. Auch das darf ich ja eigentlich vielleicht offiziell in so einem Podcast nicht sagen, aber jeder weiß es. Ja? Aber jetzt leisten wir immer mehr in der Sprechstunde. Es gibt auch immer mehr jetzt in den letzten Zeit innovative Medikamente. Das heißt, unsere Leistung, auch unsere Arbeitszeit, die wir in der Praxis verbringen, verschiebt sich etwas von der Dialyse in die Sprechstunde. Und da gilt es natürlich auch, zu versuchen, die Gebührenordnung weiterzuentwickeln. Auch mit dem Hintergedanken, dass die Anzahl der Dialysepatienten womöglich rückläufig ist. Das nächste Thema, das wir natürlich haben, ist, wir stehen vor einem Generationswechsel. Ja? Und wir müssen sehen, dass wir attraktiv für junge Kollegen sind. Zum einen, dass sie sich für die Weiterbildung interessieren, aber auch zum Einstieg in die Praxen interessieren. Und die Scheu vor so einer Selbstständigkeit scheint mir groß zu sein. Ich aus meiner Generation kann das nicht verstehen, wie man nicht selbstständig sein will. Aber wenn wir jetzt tatsächlich feststellen, was alle immer bemerken, die Medizin wird weiblicher, die Leute wollen mehr Teilzeit, sie wollen mehr auch im Angestelltenverhältnis eher arbeiten, dann müssen wir als diejenigen, die in der Vergangenheit überwiegend die Niedergelassenen vertreten haben, sehen, dass wir auch darauf unser System einstellen. Und was soll ich sagen? Ich meine, es ist jetzt eine philosophische Weisheit, dass alles ständig im Fluss ist. Und der Generationswechsel in unserer Fachgruppe, der betrifft ja nicht uns allein. Das ist in unserer gesamten Wirtschaft. Diese Stichworte wie Fachkräftemangel, Nachwuchsmangel. Hier müssen wir auch Aktivitäten entwickeln, damit die Versorgung unserer Patienten auch aufrechterhalten bleibt. Denn eins muss man natürlich schon sagen, auch in Zeiten von knappen Kassen, unsere Patienten gehören zu den Multimorbidesten, die es gibt. Und die Dialyseversorgung, wenn sie denn aufrechterhalten werden muss, die kann jetzt auch nicht in wenigen Schwerpunktzentren sein. Die muss flächendeckend erhalten werden. Und da müssen wir tatsächlich dann jetzt Strukturen entwickeln, dass es erstens finanzierbar bleibt und dass es zweitens auch Menschen gibt, die flächendeckend diese Versorgung weiter aufrechterhalten. Das ist eine Riesenaufgabe. Ja? Dazu gehören natürlich dann Teilaspekte wie wie gestaltet man das in der Weiterbildungsordnung? Es ist ja nicht nur eine Sache des Honorars, aber auch die Attraktivitätmachung des Fachs und die attraktiv werden für das Begeistern junger Menschen für dieses Fachgebiet. Ich meine, wir haben eigentlich ein sehr schönes Fachgebiet, weil wir chronisch kranke Patienten in allen Stadien versorgen, über einen langen Zeitraum. Das heißt, wir sind nicht nur so Apparatschiks, die Dialysemaschinen betreiben oder Ultraschall-Diagnostik machen. Das machen wir auch. Katheter rein, Katheter raus. Das ist die Sache des Kardiologen. Aber wir haben also eine Hochleistungsmedizin, aber zugleich auch eine sehr menschenzugewandte Versorgung. Gut, vielleicht liegt dem einen das eine mehr, dem anderen das andere mehr. Aber das verkörpern wir alles in unserem Fachgebiet sehr, sehr, sehr breit. Und das ist eigentlich ein faszinierendes Fach. Und das müssen wir erhalten, zum einen im Interesse unserer Patienten, aber auch im Interesse eines wunderschönen Fachgebiets.
Ja, ich glaube, das war ein fantastisches Schlusswort, das uns den Weg in die Zukunft weist. Michael, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute unser Gast warst. In diesem netten Ambiente auf einer Dachterrasse in Heidelberg bei frühlingshaften Temperaturen. Wir hoffen, dass das sich erfolgreich weiterentwickelt. Und nochmal ganz herzlichen Dank.
Ja, danke fürs Zuhören.
Alles Gute.